Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 38 unseres Podcasts. Die Zahl 760 markiert einen neuen traurigen Höhepunkt. So viele Frauen haben sich im abgelaufenen Jahr südtirolweit an eine Beratungsstelle gewandt, um einer Gewaltsituation zu entkommen. Das sind 160 Frauen mehr als noch ein Jahr zuvor. In 82% der Fällen handelt es sich beim Täter um den Partner, um den Ehemann, um den Ex-Partner oder um den Vater. Sprich, Gewalt gegen Frauen und Mädchen ereignet sich fast immer zu Hause, fast immer hinter verschlossenen Türen. Die Gewalt, die hat viele Gesichter. Sie reicht von körperlichen und sexuellen Übergriffen über psychische Gewalt bis hin zu wirtschaftlicher und ökonomischer Abhängigkeit. Häuslicher Gewalt zu entrinnen ist ein langer und ein steiniger Weg. In der aktuellen FF berichten wir darüber, und zwar anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen am Montag. Ja, und warum es für Bäuerinnen ganz besonders schwierig ist, ihren gewalttätigen Partner zu verlassen? Darüber habe ich mit Katrin Gottardi hier in unserem FF-Podcast gesprochen. Seit 13 Jahren arbeitet die Sozialpädagogin im Frauenhausdienst Brixen und kennt damit die schwierige Situation der Bäuerinnen aus der Praxis. Frau Gottardi, allein im Bezirk Eisackstall-Wipptal haben sich im Jahr 2024, also bis November, insgesamt 112 Frauen an den Frauenhausdienst Brixen gewandt. Wer waren denn diese Frauen, die sich an Sie gewandt haben?
Wir sind der Fachdienst für häusliche Gewalt. Das bedeutet, alle Frauen, die sich an uns gewandt haben, haben häusliche Gewalt in den verschiedenen Gewaltformen erlebt. Es ging dabei um Frauen, die sich an die Beratungsstelle gewandt haben für ein Erstgespräch, für eine längere Begleitung oder Frauen, die um Schutz und Sicherheit angefragt haben und dann ins Frauenhaus aufgenommen wurden. Frauenhaus ist eine geschützte Struktur.
Frau Gottardi, und in welcher Altersklasse waren die meisten Frauen?
Die meisten Frauen sind in der Altersklasse von 24 bis 44. Statistisch gesehen, das bedeutet, das sind Frauen, die zum großen Teil Mütter sind. Wir haben natürlich auch alleinstehende Frauen, aber die dann als Mutter sich an uns nochmal gewandt haben und gesagt haben, das gibt mir jetzt nochmal die Kraft, die Situation zu verändern, weil ich möchte, dass meine Kinder nicht mit diesem Vorbild aufwachsen, dass meine Söhne nicht dieses Verhalten erlernen und dass meine Töchter nicht lernen, sozusagen, dass eine Frau sich alles gefallen lässt oder so behandelt werden darf.
Also das heißt, sobald Frauen Kinder bekommen und sie sehen, dass die Kinder unter dieser Situation, unter diesen Gewaltsituationen leiden, bekommen sie sozusagen einen Push, sich wirklich an ein Frauenhaus, an eine Beratungsstelle zu wenden?
Sehr vielen Frauen gibt das nochmals die Kraft, sich an uns zu wenden, die grüne Nummer zu wählen. Leider, muss ich sagen, ist es so, dass viele Frauen wirklich den Satz verwenden, solange es gegen mich geht, ist eigentlich gleich, aber ab an die Kinder ist Schluss. Was natürlich in dem nicht stimmt, es geht auch um die Frau. Es geht auch darum, dass sie nicht Gewalt erfahren muss, unter Anführungszeichen.
Sie meinten, Frau Gottardi, in einem Vorgespräch, dass sich Frauen gerade seit der Pandemie verstärkt an die Frauenhäuser gewandt haben bzw. wenden. Warum denn? Was ist denn hier passiert?
In der Pandemie gab es auf der nationalen grünen Nummer eine Zunahme von 200% und da kam das Thema in die breite Öffentlichkeit. Das heißt, es wurde sozusagen unter Anführungszeichen salonfähig. Es wurde in den Zeitungen diskutiert, es wurde auf den sozialen Medien diskutiert. Viele Menschen, die nie etwas mit der häuslichen Gewalt entweder zu tun hatten oder sich damit beschäftigt hatten, sind dadurch in Kontakt gekommen. Und es wurde sehr viel darüber geschrieben. Es war für uns im Frauenhaus als Team sehr interessant. Auf einmal war dieses Thema in aller Munde. Auf einmal hieß es, die Gewalt hat zugenommen. Sie hat nicht zugenommen, sie wurde nur präsenter, also es ist sozusagen an die Oberfläche gekommen. Das war dann wie eine Sensibilisierungskampagne sozusagen in den Medien, dass dann eine breite Masse oder sehr viele Menschen aufmerksam wurden, gehört haben und sich dann mit dem Thema auch näher beschäftigt haben. Und das hat die Pandemie sozusagen, auch wenn es traurig ist, Gutes gebracht, dass das Thema jetzt so weit ist, dass es auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird und eine Sensibilisierung stattfindet. Mhm.
Frau Gottardi, es gibt ja nicht nur die physische, also die körperliche Gewalt, es gibt auch eine psychische Gewalt, es gibt sexuelle Gewalt, es gibt wirtschaftliche, ökonomische Gewalt. Ihre Erfahrungen, wann suchen denn betroffene Frauen um Hilfe? Meist nur oder in den meisten Fällen, wenn sie körperliche Gewalt erleben?
Frauen kommen zu uns in die Beratungsstelle und zu einem Erstgespräch und wollen verstehen, okay, ist das Gewalt? Weil die körperliche Gewalt ist eine Gewaltform, die sehr klar ist. Die ist eigentlich für alle klar, da gibt es einen körperlichen Übergriff. Dazu hat jeder, der das liest oder der das hört, hat dazu ein Bild. Psychische Gewalt ist eine Gewalt, die sehr subtil ist. Sie wird meist ganz oft nicht erkannt, weil sie schleichend in die Alltagskommunikation reinkommt und dann immer wieder jeden Tag stattfindet und die Frau irgendwann dann wirklich nicht mehr weiß, habe ich jetzt ein Problem oder hat er ein Problem?
Kann man also sagen, dass die psychische Gewalt am meisten unterschätzt wird?
Die psychische Gewalt wird am meisten unterschätzt, weil sie nicht greifbar, fotografierbar sozusagen, nachweisbar ist, weil sie hinter den Mauern stattfindet und weil es noch nicht klar ist, also weil es, glaube ich, noch nicht den Menschen bewusst ist, was sie macht, was sie mit einem Menschen anrichtet oder mit den Frauen und mit den Kindern anrichtet. Mhm.
Welche Auswirkungen hat denn gerade diese psychische Gewalt auch auf die Kinder, die in den betroffenen Familien leben?
Das Leid der Kinder wird nach wie vor unterschätzt, auch von den Institutionen. Kinder erleben diese Situationen als extrem herausfordernd. Die Emotionalität, die sich im Raum befindet, also all diese Gefühle, die sich im Raum befinden, überfordern Kinder. Aber Kinder versuchen das ja auch irgendwie einzuordnen, zu verstehen. Die wollen ja verstehen, können das nicht verstehen. Die lieben ja meistens beide Eltern. Also sie verstehen dann nicht, was passiert. Es gibt Kinder, da wird uns erzählt, dass die Kinder manchmal zu Mama sagen, bitte sei still, sonst schreit er, sozusagen. Es gibt Kinder, die einfach die Mutter schützen, von der Mutter nicht weggehen auch. Kinder reagieren unterschiedlich. Es ist nicht sichtbar von außen. Aber es macht etwas mit dem Selbstwert und vor allem mit der Identitätsentwicklung des Kindes, dass seine Bedürfnisse haben in so einer Situation wenig Platz. Und es geht eigentlich darum, dass Kinder sich gesund entwickeln können und in ihrer Bedürftigkeit gesehen werden oder wahrgenommen werden und auch in ihren Emotionen und in ihren Grenzen. Und das passiert in solchen Situationen nicht.
Sie arbeiten mittlerweile seit 13 Jahren im Frauenhausdienst Brixen. Gibt es denn ein Gefälle zwischen Stadt und Land? Also ich habe immer so das Gefühl, die meisten Menschen assoziieren Gewalt gegen Frauen zumeist in urbanen Gebieten. Aber ist das tatsächlich so?
Nein. Gewalt findet überall statt. Wir haben sehr viele Anrufe, auch aus ländlichen Gebieten. Es gibt kein Gefälle.
Am Montag hat ja im Stadttheater Sterzing eine Podiumsdiskussion genau zu diesem Thema stattgefunden und Andrea Fleckinger hat es sehr, sehr konkret angesprochen und sie meinte, sprechen wir es ruhig an, Gewalt gegen Frauen passiert sehr häufig auf Bauernhöfen. Können Sie das bestätigen?
Ja, wir haben eine Zunahme von Bäuerinnen, die um Gespräche bitten, um Erstgespräche bitten, um Begleitung bitten. Durch die Pandemie wurde die Gesellschaft sensibilisiert für das Thema. Das heißt, es gibt wirklich mehr Anrufe auch von Bäuerinnen, die anrufen und sagen, ich weiß nicht mehr weiter. Landwirtinnen, Bäuerinnen haben ihren Arbeitsplatz, ihr privates Umfeld, das soziale Umfeld an einem Ort. Und das ist sehr schwierig, denn ich habe dort eigentlich einen Hauptpfeiler meiner Identität und meines Lebens. Und wenn ich den Hof verlasse, dann fällt der. Und ich muss sehr vieles neu aufbauen. Plus haben die Kinder, die am Hof aufwachsen, ein anderes Umfeld wie Kinder, die in einer Wohnung leben oder in einem Haus leben.
Und dazu kommt eben das Verantwortungsbewusstsein, Sie haben es angesprochen, den Kindern gegenüber, da ja auch die Kinder mit dem Hof sehr eng verbunden sind.
Kinder sind am Hof meist sehr verwurzelt. Die haben meistens Tiere, die sie versorgen. Die haben ein Lieblingstier, die haben eine Katze, einen Hund. Wenn es ein Viehbetrieb ist, dann gibt es dort Kühe, die zur Versorgung sind, Hasen, Hennen, das sind alles Dinge, wo Kinder einfach in ihrem Aufwachsen Beziehungen haben mit Tieren, die sie lieben. Und dann gibt es noch die ganze Freiheit, was eben mit Maschinen, mit Werkzeugen. Kinder haben einen großen Raum, sich selber zu betätigen und sich auszuprobieren an einem Hof. Und wenn ich als Mutter entscheide, ich gehe vom Hof, dann entziehe ich den Kindern all das. Und das ist etwas, was Mütter zerreißt.
Das heißt, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, eine Bäuerin steht natürlich vor diesem großen Dilemma. Also wenn sie ihren gewalttätigen Ehemann oder Partner verlässt, dann verliert sie nicht nur ihre Heimat, ihre Wohnung, sondern auch ihren Job.
Mhm, genau, sie verliert ihren Job und sie verliert sozusagen das Einkommen, denn wenn sie geht, da gibt es ja keinen Gehaltszettel. Sehr oft ist die Heirat, was natürlich Sinn macht im Sinne von Absicherung, aber sehr oft ist sie nur, unter Anführungszeichen, ein arbeitendes Familienmitglied, spendiert sozusagen ihre ganze Zeit, ihren ganzen Tageszeit, der 24 Stunden außer dem Schlafen, ist am Hof. Sie macht, unterrichtet sehr viel Arbeit, aber das wird sie dann nicht anerkannt oder ausbezahlt bekommen. Das ist Zeit, die dann verpufft als arbeitendes Familienmitglied.
Frau Gottardi, wie schwierig ist es denn also für Landwirtinnen, dieser häuslichen Gewalt zu entkommen, dem gewalttätigen Partner zu entkommen?
Es ist schwierig, wobei natürlich wir in unserer Arbeit vor allem Landwirte sind, die häusliche Gewalt ausüben. Landwirt oder Bäuerin ist eigentlich ein wunderschöner Beruf und solange die Beziehung auf einem gegenseitigen Respekt basiert, ist das kein Problem. Wenn eine Frau aber häusliche Gewalt erfährt und das in all ihren Formen und am Hof ist, scheint sie oder hat sie manchmal das Gefühl, und das sagen sie auch, sie seien am Hof gefangen. Frauen sind sehr viel am Hof, das heißt, er kann eine große soziale Kontrolle ausüben durch Anrufe, auf einmal sind sie präsent am Hof, sie kontrollieren, sie sagen genau, für was das Geld ausgegeben wird oder nicht. Es gibt manchmal ein Gemeinschaftskonto, das heißt, er kontrolliert wirklich, wie viel hast du bezahlt bei Rieper, Landwirt, Bauernbund, Rechnungen. Sie kann dann nicht immer frei verfügen über das Geld. Er kann genau kontrollieren, dadurch, dass das ja sozusagen sein Hof, sein Besitz, er kontrolliert, wer kommt, wer geht, welche Reifenspuren wir dann auch wirklich vor dem Haus finden. Sind das Reifenspuren, die vielleicht irgendeinem Fremden gehören würden? Er kontrolliert die Arbeit, das heißt, es gibt Arbeitsaufträge, die der Bauer dann auch vergibt, die es der Frau dann manchmal unmöglich machen, zu sagen, ich bewege mich frei, ich gestalte meine Freizeit. Es gibt in dem Sinn keine Freizeit. Die Arbeitsaufträge sind dann zu machen, wenn sie anfallen, je nach Jahreszeit, je nach Wichtigkeit natürlich auch. Und sehr oft bestimmt diese Wichtigkeit der Mann. Er entscheidet, wann was durchgeführt wird. Und dadurch kontrolliert er eigentlich den Tagesablauf der Frau. Und dieser Kontrolle zu entfliehen ist sehr, sehr schwierig. Auch nur sozusagen bei uns ein Gespräch zu einer Vereinbarung in der Beratungsstelle kann für eine Frau schwierig werden, weil sie schauen muss, wann kann ich mit meinem Auto ins Dorf oder in die Stadt fahren, ohne dass er mich vielleicht sieht, weil im Dorf kennen sie mich dann und dann sehen sie, dass ich in die Stadt gefahren bin. Das heißt, wenn er dann nachfragt, dann sagt jemand, ja, ich habe sie gesehen in die Stadt fahren. Dann kommt die Frage, was hast du in der Stadt gemacht? Weil wir brauchen ja nichts, das heißt, ich brauche auch den Einkauf nicht. Und dann wird es für die Frau schwierig, okay, und was erzähle ich ihm dann? Für solche Frauen ist es ist dann sehr einfach zu sagen, ja, dann lügst du halt. Das ist für solche Frauen sehr schwierig, der Mann hat die Macht, der hat die Kontrolle. Die haben Angst.
Wie schwierig ist es also für Frauen, aus solchen Gewaltsituationen rauszukommen?
Es ist schwierig, aber sollte versucht werden, auf jeden Fall. Jede Frau hat das Grundrecht, egal ob Bäuerin und egal welchen Beruf, jede Frau hat das Grundrecht, erstens einmal ein Leben zu führen, das ich selber mir handlungsfähig so gestalte, wie ich es möchte. Und dass ich, wenn ich eine Beziehung führe, dass ich eine Beziehung führe, wie für jeden Menschen, die auf gegenseitigen Respekt und Vertrauen beruht.
Denn genau das ist der Punkt. Also diese Frauen, diese Landwirtinnen, von denen Sie sprechen, die eben häusliche Gewalt erleben oder beziehungsweise die von ihrem Ehepartner unterdrückt werden, heißt es, die bekommen über die Jahre keine Anerkennung für die Arbeit, oder?
Na, Anerkennung, also eine Bäuerin macht die Arbeit, weil das macht man ja so unter Anführungszeichen, das heißt, das ist die Arbeit einer Bäuerin. Die ist zu machen. Und es gibt sehr viele Bauern, die ihren Frauen nicht anerkennen, was sie leisten. Sehr viele. Die halten das für eine Selbstverständlichkeit. Und das ist halt so, wenn man da am Hof heiratet, dann wird das ja vorausgesetzt, dass das gemacht wird. Dass das eine große Belastung ist, auch manchmal große körperliche Belastung, das erkennen diese Männer, die häusliche Gewalt ausüben, nicht an. Die halten das für selbstverständlich. Und da sollte man dann auch, was einige Frauen bei uns erzählt haben, fast schon dankbar sein, dass ich da am Hof sozusagen so ein tolles Leben führen darf, in Freiheit, mit freier Natur, mit einem Haus und mit Tieren.
Wie zerrissen sind Sie als Mitarbeiterin des Frauenhausdienstes, wenn eine Bäuerin den Schritt nicht schafft, ihren gewalttätigen Partner zu verlassen?
Sehr zerrissen, weil auf einer Seite, okay, in den Gesprächen lernen wir auch beim Zuhören, es nachzuvollziehen, sozusagen. Und auf der anderen Seite hat jede Frau das Grundrecht, ein Leben zu führen, das von Respekt geprägt ist. Egal, ob ich jetzt den schönsten großen Erbhof mit Bauerngarten und Tiere habe oder nicht. Jede Frau hat das Recht, sich frei, wie es jeder Mensch haben sollte, sich frei zu bewegen und sein Leben zu gestalten. Und das, wenn ich diesen Hof nicht verlasse, dann sind das Jahrzehnte, manchmal bis ans Lebensende. Also wir sprechen da ja nicht von ein, zwei Jahren, die ich dann noch aushalte, sondern wir sprechen von Jahrzehnten, von Lebensjahren, an denen ich teilweise ein Schatten meiner selbst bin.
Ist es für Mütter, also für Bäuerinnen, die Mutter sind, ganz besonders schwierig, vom Hof zu gehen, da sie an die Kinder denken, also dass sie an das Aufwachsen ihrer Kinder denken?
Vor allem an die Kinder denken. Ich würde sagen, dass alle unsere Frauen, egal aus welchem Ort, zunächst an ihre Kinder denken und dann erst an sie. Und Kinder am Hof wachsen anders auf. Die haben Bindung. Die haben Bindung zum Boden, die haben Bindung zu Tieren, die haben Bindung zum Ort. Und für eine Mutter ist es eine Horrorvorstellung. Also wirklich ein Albtraum. Zu sagen, und ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, mit den Kindern wegzuziehen, weil ich es nicht mehr aushalte oder weil er mich zerstört, weil ich nicht möchte, dass meine Jungs, Tochter so aufwachsen, weil ich andere Werte in der Erziehung vermitteln möchte. Für Frauen ist das ein sehr langer und sehr schwieriger Schritt.
Und dazu kommt natürlich auch die Schwierigkeit, überhaupt eine eigene Wohnung zu finden.
Genau. Der Wohnungsmarkt in Südtirol ist der Wohnungsmarkt in Südtirol. Das heißt, wir haben überteuerte Mieten, kleine Wohnungen. Manchmal sagen wir auch, ja, wäre vielleicht wirklich besser, man hat einen kleinen Hund wie zwei oder drei Kinder. Sehr schwierig, Wohnung zu finden. Wir haben alleinerziehende Mütter, die zwar den Unterhalt bekommen, trotzdem aber, weil das ist auch manchmal so, ihr bekommt ja den Unterhalt, dann habt ihr ja Geld. Nein, haben sie nicht. Wir haben meistens eine Teilzeitanstellung. Wenn ich auf dem Arbeitsmarkt was suche, ist es sehr schwierig. Das heißt, Arbeiten werden manchmal von 6 Uhr morgens angeboten. Die Arbeitszeiten sind nicht kompatibel mit denen, die Kinder haben. Dann sprechen wir von den langen Sommerferien, Weihnachtsferien, die ebenfalls gedeckt werden müssen. Das ist eine Herausforderung für Mütter, an die die meisten oder an die viele Menschen nicht denken, wenn wir von häuslicher Gewalt sprechen. Mit dem Weggehen beginnt ja auch nochmal ein langer neuer Weg. Frauen müssen eine Wohnung finden, Frauen müssen sich eine Wohnung bezahlen, Frauen müssen sich manchmal auch noch den Anwalt bezahlen, die haben noch die Kinder. Das ist ein langer, er ist machbar, überhaupt kein Thema und wir unterstützen sie in jedem Schritt. Und ich würde auch jede Frau, die sagt, ich möchte raus, ja, wende dich an eine Beratungsstelle, lass dich begleiten, schau, dass du rauskommst, deine Lebensqualität wird eine andere, du hast das Recht auf ein gewaltfreies Leben. Aber es ist ein langer Weg und die Gesellschaft im Moment bietet Rahmenbedingungen, die für Frauen sehr, sehr schwierig sind.
Ja, das sind einerseits die Rahmenbedingungen und auf der anderen Seite ist es auch die Stigmatisierung der Opfer. Mhm. Man hört immer wieder, dass Frauen, die Gewalt erleben, oft verurteilt werden, anstatt Unterstützung zu erfahren.
Ja, wir können es nur in den Medien beobachten. Der Fokus liegt immer auf der Frau. Der Fokus liegt sehr selten auf den Mann. Einmal, weil es ja aufgrund der Rechtsprechung man auch nicht von einem Täter in den Medien sprechen kann, weil er ferner nicht verurteilt ist. Das ist klar und das ist auch in Ordnung so in unserem Rechtsstaat. Es kommt immer die Frage bei Fortbildungen oder wenn wir mit Menschen auch so sprechen, es kommt immer die Frage, warum geht sie nicht? Warum bleibt sie? Warum sucht sie sich so einen? Die Gegenfrage unsererseits ist, okay, also erstens, wer überschreitet Grenzen? Das ist ganz klar der Mann und nicht die Frau. Also rücken wir den Mann in den Fokus und die Gegenfrage und die andere gestellte Frage wäre dann, warum schlägt er zu? Mit welchem Recht gebraucht er Gewalt als Kommunikation? Mit welchem Recht wertet er eine Frau ab? Was hat er für ein Problem, um auf dieses Instrument zurückgreifen zu müssen? Was hat er für ein Problem in der Kommunikation? Und diese Frage wird nicht gestellt.
Es wird auch nie die Frage gestellt, warum lässt er sich nicht scheiden?
Nein, es geht um Verantwortlichkeiten. Und diese Verantwortlichkeiten werden der Gesellschaft leider Gottes, und das hat mit uns sehr oft der Frau zugesprochen, das heißt, sie ist verantwortlich, wenn sie in der Situation bleibt. Sie ist fast manchmal verantwortlich für die Gewalt. Sie wird ja auch manchmal auch indirekt von vielen Menschen für die Gewalt verantwortlich gemacht. Sie muss was ändern. Und dann stellt sich natürlich uns die Frage, wo ist der Mann? Das heißt, der Mann muss, und das ist ja das, was nicht passiert in Gewaltbeziehungen. Der Mann muss die Verantwortung übernehmen für sein Handeln und das macht er nicht. Denn er fühlt sich, so jedenfalls die Rückmeldungen, ich musste ja Und das sind auch die Rückmeldungen der Männerberatung. Also das ist auch die Rückmeldung an denen, die das Antigewalttraining durchführen. Sehr oft kommt, ja, ich war übergriffig, also sei es mit Worten oder mit Taten, aber ich musste ja, aber sie. Und in dem Moment gebe ich wiederum die Verantwortung der Frau. Aber der Mann übernimmt in einer Beziehung, wo es häusliche Gewalt gibt, keine Verantwortung. Das ist das Hauptproblem.
Bleiben wir aber noch einmal ganz kurz auch direkt auf den Höfen, bleiben wir in den Dörfern. Warum bekommen gerade Männer, Sie sprechen nicht von Tätern, dafür müsste der Partner, der Ehemann also wirklich verurteilt sein, warum bekommen diese Männer, diese gewalttätigen Männer so viel Solidarität?
Ich glaube, es hat mit unserem Männerbild zu tun, mit dem Patriarchat, mit dem Männerbild, mit dem, wie wir aufgewachsen sind und seit Generationen geprägt sind. Wir haben ganz klare Vorstellungen von Rollen. Auch wenn wir vielleicht manchmal meinen, wir haben sie nicht mehr, sind wir trotzdem alle geprägt vom Modell, an dem wir gelernt haben und von dem, wie wir erzogen worden sind. Und das ja über Jahrhunderte an Generationen. Es wird ja weitergegeben, das wächst sich ja nicht in einer Generation auf. Und das Rollenbild des Mannes ist klar und auch das Rollenbild der Frau und das Rollenbild der Mutter ist ja überhaupt ganz klar, weil das ist ein hehres Ziel, es zu erreichen. Das ist ja praktisch unerreichbar, dass die Latte ja so hoch, dass eine Frau gar nicht erreichen kann. Und es fehlt die absolute Auseinandersetzung der Männer mit ihrem eigenen Rollenbild. Denn es ist an der Zeit, dass sozusagen Männer bei uns mit ins Boot steigen und sagen, okay, diese Art der Männlichkeit, die wollen wir nicht, weil die tut ihnen auch nicht gut.
Das heißt, wir müssen Männer ins Boot holen, die gewalttätige Männer nicht akzeptieren.
Genau, die sich klar positionieren und sei es in der Dorfbar, wie auch sonst, auch Männer, die Ämterinnen haben, also ich spreche von Bürgermeistern, ich spreche von vielen, von Kommandanten der Feuerwehr bis zum Dirigenten oder zum Kapellmeister der Musikkapelle, da gibt es ja ganz vieles bei uns in Südtirol, auch am Vereinswesen, die ganz klar sagen, das dulden wir nicht, da positionieren wir uns. Bei jedem Frauenmord werden wir angerufen. Warum werden wir angerufen? Zu einem Frauenmord kann sich genauso jeder Politiker ganz klar positionieren, jedes Vereinsmitglied ganz klar positionieren. Das ist wichtig, weil dann gibt es eine Botschaft von Mann zu Mann. Und das ist das Wichtige.
Frau Gottardi, ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin alles Gute und weiterhin so viel Kraft und Energie.
Danke.
Ja, und mehr zu diesem Thema und wie oft Bäuerinnen, die Gewalt erleben, auf ihrem Hof gefangen sind, das lesen Sie in der aktuellen FF. Worüber berichten wir noch diese Woche? In der Titelgeschichte geht es um den Aufstand in der Provinz, so jedenfalls lautet der Titel. Worum geht es konkret? Alexander van Gerven und Marie Pichler, die gehen der Frage nach, wer in Südtirol schimpft, schreit und protestiert. Wer also sind die Leute, die auf die Straße gehen und wie rebellisch ist Südtirol wirklich? Ja, und plus hat André Wert für die Titelgeschichte den Historiker Joachim Gatterer interviewt. Er sagt, in der Geschichte Tirols und Südtirols gebe es zwar Protest, aber er sei nicht identitätsstiftend. Prägend für Südtirol waren vielmehr Diplomatie und Opportunismus. Dann hat Alexandra Aschbacher ein ausführliches Interview mit Katharina Zeller geführt. Die Meraner Vizebürgermeisterin erklärt darin, was sie über ihre Koalitionspartner denkt und warum sie jetzt mit den Grünen anbandeln will. Unter anderem meinte sie, es geht ihr nicht darum, die nächste Koalition zu schmieden, aber es wäre sinnvoll, jetzt miteinander zu reden. Ja, und da möchte ich noch auf einen ganz anderen Artikel verweisen. Jedes Jahr erkranken in Südtirol fast 3000 Menschen neu an Krebs. Und die Zahlen steigen. Für viele Betroffene führt der Weg an einer Therapie nicht vorbei. Eine mögliche davon ist die Strahlentherapie. Julia Staffler hat Martin Maffei, den Primar im Dienst für Strahlentherapie, zum Interview getroffen und bezeichnet ihn als Hoffnungsmacher. Warum? Das lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Ja, das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!